Wir sind Katja und Katja, das explosive Nord-Süd-Gespann.
Catfishing?
Ghosting.
Schluss damit. Jetzt gibt es unseren Podcast und wir klären auf.
Hallo, liebe Katja.
Hallo, Katja.
Ja, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Liebesschwindel. Ich bin echt schon sehr gespannt. Du hast mich extrem neugierig gemacht, denn wir haben wieder eine tolle Geschichte für euch, die wir, was heißt toll? Toll im Sinne von toll für euch zum Zuhören, eben eine Geschichte, die wieder bewegend sein wird, ne?
Ja, das stimmt. Ganz kurz, du siehst toll aus heute, muss ich einfach mal sagen. Schöne Grüße in den Süden des Landes.
Ja, du bist ja gerade auch ein bisschen im Süden des Landes.
Ich weiß gar nicht, ob unsere Hörer jetzt wissen, warum wir eigentlich in Nord-Süd gespannt sind. Also
stimmt.
Wir haben das mal erzählt, aber das ist ja jetzt schon ein paar Folgen her. Also ich eigentlich ganz oben im Norden in Hamburg. Und sehe dich aber, als würdest du neben mir sitzen.
Ja, gell. Und ich, die Südtante mit dem Schwabenslang. Und ja,
genau. Bei mir wäre es nicht aufgefallen, Schwaben. Jetzt hör aber mal auf. Genau, übrigens, Katja kommt aus dem Schwabenland.
Also ich bin stets bemüht, aber ab und zu rutscht natürlich der Slang einfach mal querbeet durch hier rein. Aber liebe Leute, so bin ich halt und ich glaube, das macht uns beide eben auch aus, wir explosives Nord-Süd-Gespann.
Okay, starten wir in die Geschichte. Ich habe heute mal alle Namen geändert, sehr aktuelle Geschichte, daher haben wir mal da das ein und andere an Namen verändert. Der Chat, der Susi 130.000 Euro kosten soll, beginnt im Mai 2021. Ein Lockvogel schreibt Susi auf dem Jobnetzwerk LinkedIn an. Er, Tran, habe genau wie sie in der Hauptstadt Universität für Wirtschaft und Handel in Peking studiert und sei inzwischen in den Westen ausgewandert. Wollen wir uns hier vernetzen? Sein Profilbild zeigt einen durchtrainierten und attraktiven Mann. Der Chat beginnt unschuldig, erinnert sich Susi, heute ist sie Mitte 40. Tinder-Trading-Scam nennen die Ermittler diese neue Masche, die etwa seit Beginn der Corona-Pandemie weltweit mehr und mehr um sich greift und die zwei Arten von Betrug im Netz in sich vereint. Den Liebesbetrug auf der einen Seite, den es schon lange im Netz gibt, und die Abzocke mit Kryptogeld über fingierte Investmentportale. Hast du, Katja, ja auch so ein bisschen schon reingerochen. Bitte hört nochmal Folge 1, 2, 3. Sehr spannend. Ja, beides für sich sind schon ziemlich raffinierte Methoden, um an das Geld anderer Leute zu kommen. Aber in der Kombination sind sie geradezu perfide. Der erste Kontakt findet, wie so oft bei Liebesbetrug, auf den Flirtportalen wie Tinder, Grindr und Badoo statt. Es gibt sicherlich noch mehr. Wir müssen nicht für alle Werbung machen. Ich hoffe, dass irgendwann Tinder mit einer großen Überweisung auf uns kommt.
So Provision.
Geworben haben, ist da sicherlich eine große Provisionszahlung fällig. Nein, Spaß beiseite, wir werden dort nicht unterstützt finanziell. Die Lockvögel halten Ausschau nach Partnersuchenden. Sie geben ihren Opfer Kosenamen, sie überschütten sie mit zärtlichen Botschaften, morgens zum Start in den Tag, abends vor dem Einschlafen. Also in der klassischen und bekannten Variante flirten Betrüger über Facebook mit ihren Opfern, täuschen ihnen zunächst eine Fernbeziehung vor, um sie dann mit abenteuerlichen Geschichten von verarmten Onkeln oder schwerkranken Eltern um Geld anzubetteln. Diese Varianten kennen wir alle ja schon zu gut. Die neuen Betrüger gehen geschickter vor. Sie verlangen kein Geld für sich direkt. Sie bieten dem Opfer eine angeblich gute Gelegenheit, Geld zu investieren und das auf scheinbar ganz seriösen Portalen. Verführt durch Liebesgesäusel und vorgetäuschte Kompetenz in Finanzfragen. Susis Lockvogel beispielsweise hatte mehr als 500 Follower auf LinkedIn. Als sie ihm nicht gleich zu 100% vertraut, schickt er ihr auf Nachfrage sogar eine ziemlich echt aussehende Ausweiskopie zu. Tran führte ihr eigene Apps vor und war stets auf dem neuesten Stand, was Anlagetipps mit Kryptowährungen anging. Ein echter Profi also. Wie sie heute weiß, waren alle Bilder, die sie von ihrem Lockvogel bekommen hat, von einem Fitness-Influencer aus Taiwan gestohlen. Sie ist auf eine kriminelle Bande hereingefallen, die wohl für 100 täuschend echt wirkende Anlagewebsites im Netz verantwortlich ist. Solche Internetseiten sind schnell gebaut. Bis die Geprellten sich in Foren gegenseitig warnen, haben die Betrüger schon das nächste Portal online gestellt. Das ergaunerte Kapital ihrer Opfer bringen sie mittels Bitcoin-Geldwäsche in Sicherheit. Das ist also die moderne Form des Heiratsschwindels, neu verpackt mit digitaler Desinformation und dem Reiz von Kryptowährungen. Der Betrug mit falschen Online-Brokern ist weltweit ein lohnendes Geschäft geworden. Oft funktioniert der Trick schon ohne vorgetäuschten Flirt. Also es geht nicht nur immer um Liebe, sondern das haben wir ja auch das letzte Mal bei dir gehört, da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt, welche Geschichten man alle so erfinden kann, um emotional an die Menschen ranzurobben, an die Opfer, sage ich mal. Zum Beispiel die Staatsanwaltschaft in Koblenz ließ im vergangenen Jahr das Callcenter einer kriminellen Bande durchsuchen, die ihre Opfer allein in Deutschland um 10 Millionen Euro erleichtert haben sollen. Beim Tinder-Trading-Scam investieren die Betrüger viel Zeit, um lukrative Opfer für sich zu gewinnen. Die Schadenssummen sind mitunter schwindelerregend. Die Anwältin Mi Pong aus Massachusetts verlor umgerechnet, ich hatte übrigens unglaublich Angst, dass ich das nicht richtig ausgesprochen bekomme. Also die Anwältin Mi Pong aus Massachusetts verlor umgerechnet 2,3 Millionen Euro. Nach und nach transferierte die Anfang 50-Jährige das Geld an die Betrüger auf der falschen Trading-Plattform. Die Kurse schienen dort nur nach oben zu gehen, erinnert sich Pong. Dieser Betrug ist so gut aufgezogen, dass es leicht ist, darauf hereinzufallen, sagt sie heute. Deutsche Staatsanwaltschaften kennen Dutzende Fälle mit sechsstelligen Verlustsummen, ist überhaupt keine Seltenheit. In Bayern läuft aktuell ein Ermittlungsverfahren, bei dem das Opfer um 1 Million Euro geprellt wurde. Eine Übersicht über die Geldflüsse, die von der Analysefirma Dark Horse Intelligence erstellt wurde, lässt vermuten, dass eine einzige Organisation 400 Millionen Dollar erbeutet und gewaschen hat. 400 Millionen Dollar, das ist eine richtig riesengroße Industrie. Ein kleiner Sidefact, in China wird diese Methode zynisch als Sha Su Pang, ich hoffe, ich habe auch das richtig ausgesprochen, bezeichnet. Das beschreibt den Vorgang, ein Schwein zu schlachten.
Oh, okay. Okay.
Für die Betroffenen entsteht ein doppelter Schaden, emotional und finanziell, mit dem viele schwer zu kämpfen haben. Manche nahmen in der Hoffnung auf hohe Gewinne sogar Kredite auf, um noch mehr Geld in die vermeintlich günstige Anlage der Betrüger zu investieren. In Online-Foren berichten Betroffene von vollständigem Ruin und der schrecklichen Scham, hereingefallen zu sein. Vielen ist die Sache so peinlich, dass sie nicht einmal Anzeige erstatten. So wie Susi. Susi wollte sich aber nicht verkriechen. Bei ihr weckten die Erlebnisse nach einer Schockphase Wut und Kampfgeist. Ich werde meinem Scammer eine Ohrfeige geben, wenn es eines Tages endlich zu Festnahmen kommen sollte, sagt sie. Solch bösartiger Betrug muss rechtliche Konsequenzen haben. Susi hat dann begonnen, selbst zu recherchieren. Sie hat sich mit der Global Anti-Scam Organization, kurz GASO, zusammengetan, die von einer anderen Betroffenen ins Leben gerufen wurde. Da könnt ihr auch gern mal in unsere Shownotes reingucken. Wir haben die Organisation mal verlinkt. Super interessant. Oder auch auf unserer Instagram-Seite folgen wir denen auch. GASO hat nach eigenen Angaben im Augenblick 80 aktive Mitstreiter. Die Gruppe veröffentlicht im Netz eine Liste betrügerischer Websites und unterstützt Betroffene. Die Leute werden glauben, dass ich und andere Opfer einfach dumm und gierig waren, sagt Susi. Aber so ist das nicht. Die Täter sind wirklich sehr geschickt. Unter den Opfern, die sie über ihre Arbeit bei Gaso kennengelernt hat, sind Anwältinnen, Manager großer deutscher Industriekonzerne und sogar Mitarbeiter der deutschen Finanzaufsichtsbehörde BaFin. Zuletzt in einem nicht ganz so guten Licht durch die Presse gegangen. Im Aufbau der Beziehung sind die Lockvögel variabel. Wenn ihre Opfer nicht auf einen Flirt einsteigen, inszenieren sie sich als vertrauensvolle Freund oder Geschäftskontakt mit Anlagenexpertise. So war es auch bei Susi. Inzwischen hat sie mit Hilfe von Gaso erstaunlich viel über die Täter herausfinden können. Gaso ist es mittlerweile gelungen, das Netzwerk der Täter zu infiltrieren. So auch Justus. Justus hat den Kampf um sein Geld noch nicht aufgegeben. Er hat fast 170.000 Euro auf einem betrügerischen Portal verloren, alle seine Ersparnisse. Erst einmal ist er wirklich in ein großes seelisches Loch gefallen. Herausgeholfen hat ihm der Kontakt zu anderen Betroffenen, die er in einer Telegram-Gruppe kennengelernt hat. Justus hat mit fast jedem aus der Gruppe telefoniert. Gemeinsam haben sie ihre Rechercheergebnisse dann länderübergreifend an Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden geschickt. Und sie haben einen Experten beauftragt, ihre Bitcoin-Transaktionen nachzeichnen zu lassen. Auch wendeten sie sich an verschiedene Politiker in den einzelnen Ländern. Inzwischen hat diese Gruppe mehr als 200 Mitglieder, von Finnland bis Kanada. Die meisten sind Männer. Fast alle sprechen Russisch. Zusammen haben sie Gelder in Millionenhöhe verloren. Man könnte sagen, eine Schicksalsgemeinschaft. Ja, Katja, wie stellt man sich jemanden vor, der am Telefon und übers Internet alle Ersparnisse seines Lebens abgeschwatzt bekommen hat?
Fassungslos, tief deprimiert, stelle ich mir das jetzt gerade im Moment vor. Hilflos vor allem.
Hilflos.
Ich glaube, die Hilflosigkeit ist, glaube ich, das größte Gefühl oder das schwierigste Gefühl, das einen übermannt, weil wie soll man da vorgehen?
Ja, also Justus, ganz normaler Durchschnittsbürger, sage ich mal, ist 39, lebt in einer Zwei-Zimmer-Mietwohnung und erinnere nochmal, 170.000 Euro hat er verloren, was natürlich für jemanden in der Lage wahnsinnig viel Geld ist. Er beschreibt sich selber als sehr sparsam und vorsichtig, besitzt nicht mal ein Auto. Er arbeitet im Risikocontrolling, da sollte man ausgehen, dass er schon wirklich ja, vorsichtig ist. Mit Geld und Anlagen, verwaltet in seinem Sportverein die Finanzen. Seine Einkünfte parkt er lieber auf dem Bankkonto, als sie zu investieren. Bis zu dem Tag, als ihm auf dem Flirtportal Badoo im April 2020 eine junge, hübsche Frau mit russischem Profilspruch und dem Namen Lucy auffiel. Justus ist in Usbekistan geboren. Seine Muttersprache ist Russisch. Er schreibt die Frau an, ohne große Erwartungen. Die Welt war ohnehin im Pandemiemodus und sie, die 25-jährige Designerin, lebte angeblich in Stockholm. Justus sitzt jetzt tagsüber im Homeoffice, wie viele andere, in seinem 10-stöckigen Wohnblock mit fast 100 Klingelschildern. Was hat er groß zu verlieren, denkt er sich. Die Betrugsgeschichte, die sich in den folgenden Wochen über ihm entspannt, beschreibt Justus heute scherzhaft als Oscar-würdig. Lucy schlug ihm bald vor, auf WhatsApp weiterzuschreiben. Das ist ja auch so eine Sache, das, glaube ich, ist auch völlig normal, dass man versucht, von den verschiedenen Portalen wegzugehen und dann eben über Telegram oder WhatsApp weiterzuschreiben.
Es war ja bei mir damals auch so. Also als erstes ging es im Instagram Messenger, über Instagram, dann kam ich, oder beziehungsweise war ja geschäftlich dann, WhatsApp, und dann irgendwann sagt er, ja, WhatsApp muss er löschen, er hat mich auf Telegram angeschrieben. Also Telegram ist meistens so, da kannst du alles löschen, da ist alles weg.
Ich glaube, das ist auch der Hintergrund. Ja. Also ich glaube, WhatsApp wäre mir jetzt persönlich überhaupt gar nicht verdächtig, weil ich meine hauptsächliche Korrespondenz über WhatsApp führe. Bei Telegram würde ich vielleicht schon mal nachdenken, weil das für mich kein Portal ist, über das ich schreibe mit Freunden und Bekannten, aber auch das tun ja viele. Mhm. Tagelang quatschten sie über den Pandemiealltag, über ihre Jobs und Hobbys und auch übers Frühstück und so weiter. Es war Geplauder, kein heißer Chat, tat aber gut gegen die Einsamkeit in den Corona-Zeiten. Justus' Fall zeigt, wie geduldig und gut vorbereitet die Täter vorgehen, um ihre Opfer zu überzeugen. Nur beiläufig erwähnte Lucy später, dass sie am Devisenmarkt gutes Geld verdient. Justus interessierte sich erst gar nicht dafür, doch als sie das Thema später noch einmal einstreute, wurde er hellhörig. Ich dachte, vielleicht sei das mal eine große Chance, mal ordentlich Rendite zu machen, sagt er heute. Hundertprozentig habe ich nie daran geglaubt, aber ich habe mich einfach mal drauf eingelassen. Mit etwas künstlicher Verzögerung vernetzt Lucy ihn mit ihrem angeblichen Schwager, dem Finanzguru Oleg. Der soll Justus helfen, die ersten 2000 Euro in Bitcoin umzutauschen. Oleg bringt dann noch Dimitri ins Gespräch, unterstützt von diesem Mentor. Also Dimitri soll der Mentor der ganzen Transaktionen sein. Überweist Justus das Geld an die UI Group, eine Trading-Plattform, die sich im Nachhinein als Fake-Marktplatz entpuppt. Justus sprach zwischenzeitlich sogar mit einem angeblichen Mitarbeiter aus der UI Group. Er musste glauben, es mit einer seriösen großen Broker-Plattform zu tun zu haben. Einmal, als er sich unsicher fühlte, half ihm Oleg, in Bitcoin umgewandeltes Geld von einer echten Kryptobörse zurück aufs Bankkonto zu überweisen. So etwas schafft Vertrauen. Bald investierte Justus mehr Geld. Am Anfang generierte er Gewinne, überwies sich das Geld auf sein Konto zurück. Dadurch wurde er natürlich immer mutiger und vertrauensvoller. Doch dann wurde die Geschichte binnen weniger Tage ganz wild. Die Kurse fielen. Justus wurde zu einer Art Notfalleinzahlung gedrängt, zu der Oleg angeblich die Hälfte beisteuerte. Danach gab es kostspieligen Ärger um Justus' Plattformkonto. Außerdem wurde ihm eine teure Versicherung aufgequatscht. Immer stärker ging es für ihn ums Retten seines Guthabens und gar nicht mehr ums Vermehren und Gewinne machen. Als er sich Ende Juni eine größere Geldsumme auszahlen lassen wollte, verlangte ein angeblicher Blockchain-Dienstleister hohe Gebühren. Mehr Geld, als Justus noch hatte. Er besuchte damals gerade seine Eltern. Ihnen hatte er wie allen anderen seinen Freunden nichts erzählt, weder von Lucy noch von dem verlorenen Geld. Beim Abendessen bei seinen Eltern spielte er mit dem Gedanken, Schulden aufzunehmen, um die Gebühren zahlen zu können. Erst als Justus am nächsten Tag aufwacht, war ihm klar, dass er betrogen wurde. Er erstattete Anzeige. Justus hielt seine Kontakte nur noch hin, woraufhin sie ihn bei WhatsApp blockierten. Auch Lucy verstummte. Die Ersparnisse, von denen er sich irgendwann eine Wohnung kaufen wollte, waren komplett weg. Das ergaunerte Geld zurückzubekommen ist extrem schwer, was auch daran liegt, dass die vermeintlichen Investitionen häufig in Kryptowährungen, wie zum Beispiel Bitcoin, überwiesen werden. Kryptowährungen sind für die Täter bei diesem Betrugsschema vor allem deshalb attraktiv, weil sie die Kontrolle über die Beute haben. Jedenfalls stoßen die Ermittler hier regelmäßig an ihre Grenzen. Die wenigen Spuren, die sie haben, führen meist in Länder, bei denen sie davon ausgehen müssen, dass Rechtshilfeersuchen sie nicht weiterbringen werden. Susi hat ihren vorherigen Job inzwischen aufgegeben und recherchiert nun Vollzeit zu den Tätergruppen, die sie Syndikate nennt. Mitglieder aus ihrem Team erzählen, wie es ihnen durch feinen Chats gelungen ist, den Standort eines Callcenters in Myanmar aufzuspüren. Nochmal eingehakt hier Callcenter, also nicht eine Person oder drei oder fünf oder zehn, ganze Callcenter werden da beschäftigt. Sie informierte das FBI, die sich wirklich beeindruckt gezeigt haben über die Analyse der Geldflüsse, die Susi erstellt hat, Susi und ihre Gruppe. In Deutschland sorgten Susis Informationen dafür, dass ein bereits eingestelltes Verfahren wiedereröffnet werden konnte. Zu den Daten, die Susi den Behörden übergeben hat, gehören auch interne Handlungsanweisungen für die neuen Callcenter-Mitarbeiter. Mit den Leitfäden lernen die Täter, wie sie Opfer aussuchen und kultivieren. In 26 einfachen Schritten wird versucht, die Glaubwürdigkeit mit Schlagworten wie renommierte Trading-Plattform oder Sicherheit ist garantiert zu vermitteln. Die ganz einfache Anlagephilosophie der Betrüger: möglichst viel investieren, um möglichst viel zu profitieren. Und das reizt natürlich ganz viele Menschen dann auch, gerade wenn man eine kleine Summe investiert hat und dann mit Gewinn das sich wieder auszahlen konnte, mehr zu investieren. Ganz einfacher Mechanismus, auf den immer noch ganz, ganz viele Menschen reinfallen.
Ja, das ist so das typische Hütchenspiel auf Mallorca.
Oder ganz exakt.
Sorry, fällt mir gerade dazu ein. Ja, du stehst nebendran und du siehst die, wie die das Hütchen, und da gibt's welche, die gewinnen einen Haufen Geld, ja. Und dann denkst du, ja, will ich auch. Das funktioniert doch so einfach. Aber ist ja auch eine Betrügerball. Ja, genau so habe ich mir das jetzt gerade vorgestellt.
Ja, nur das Hütchenspiel ist schon so bekannt, dass es davon gar nicht mehr so viele gibt. Das ist das neue Hütchenspiel.
Genau, ja. Ist so. Das ist das neue Hütchenspiel in digitalisierter Form.
Und mit höheren Summen. Also wenn man die Summen sich auf der Zunge zergehen lässt, das ist ja der absolute Wahnsinn. Das ist eine irre Industrie. Also ich stehe immer wieder völlig fasziniert davor, was da alles bewegt wird an Geld.
Unglaublich. Ja. Also Deutschland, sage ich jetzt einfach mal so, ist ja noch human. Es ist extrem viel. Es spricht man von Millionen. Gehe ich jetzt aber natürlich in die USA oder sonst irgendwo, sprechen wir von Milliarden.
Ja, auf jeden Fall. Also die Summen sind da schier unbegrenzt, muss man
mich
sagen.
Mich würde mal tatsächlich interessieren, was die da so damit machen, mit dem Geld. Ja, also.
Ja, was machen die eigentlich mit Geld? Na gut, wir wissen, dass unter anderem mit dem Geld auch wiederum in Drogen investiert wird. Da haben wir ja nun auch schon ein, zwei Fälle gehabt, wo Menschen eben nicht nur Geld abgenommen bekommen haben, sondern dann wiederum auch für Drogenhandel missbraucht wurden. Und ansonsten, glaube ich, für Sportautos, für teure Uhren, für teure Häuser, für tolles Leben. Ja.
Ja, Wahnsinn. Und für Apps und Webseitenprogrammierung, damit man wieder andere Menschen verarschen kann. Ja, also.
Ja, natürlich kostet diese Maschinerie auch Geld, aber die Gewinne, die dabei erzielt werden, die sind schon beeindruckend.
Ja, aber Kryptowährung, Bitcoin, ja, ich sag ja, war ja bei mir auch der Fall, habe ich ja auch Erfahrung. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich mir das so anhöre, habe ich jetzt gerade nebenher so, gingen die Bilder nochmal durch von dieser Firma in London. Weißt du, bestimmt auch alles fake. Also Payron hat die ja damals geheißen. Ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt. Siehst du, das ist, wenn man interessant.
Das können wir eigentlich mal wieder schauen.
Ja, genau.
Wäre interessant. Aber das ist mir eben bei der Recherche für diesen Fall auch aufgefallen. Wir haben das noch gar nicht so gesehen, Fall. Wir haben eigentlich immer gedacht, das ist ein Anfänger, dein Benny. Wahrscheinlich ist auch genau all das, mit dem er gearbeitet, auch schon Fake-Plattform und Fake-Gruppe. Oder vielleicht die Gruppe schon von so vielen Betrügern gelebt, dass die einfach immer nur mal ein paar ihrer Opfer damit reinholen. Und dadurch wirkt das wirklich lebendig und echt.
Ja, ja. Ja, stimmt. Also wie gesagt, ist mir gerade so im Kopf rumgegangen. Sehr interessant, sehr interessante Geschichte.
Also ich habe euch einfach noch mal auch schon mehrfach versprochen, deswegen löse ich es jetzt mal ein. In der Rubrik gut zu wissen.
Ja, genau. Bei uns gibt es ab sofort eine Rubrik gut zu wissen, da, wo wir immer mal wieder zukünftig in Podcast irgendwelche Dinge mitgeben, und du darfst es mal starten.
Ja, ich starte mal. Also wie funktioniert eigentlich die ganze Geschichte? Die Kriminellen nutzen eigentlich uralte Techniken, um über unser Denken und Handeln, um das zu manipulieren und uns so anfällig für Betrügereien zu machen. Wie locken die Betrüger denn im Netz ihre Opfer mit psychologischen Spielen in die Falle? Wie funktioniert das? Fangen wir mal an, der Romantikbetrug. In der sogenannten Grooming-Phase, also in dem Kennenlernen, arbeitet der Kriminelle daran, ein hohes Maß an Vertrauen zu erwecken, um das Opfer in einen Zustand zu versetzen, den der Kriminelle als Ätherzustand bezeichnet. Dieser Zustand zeichnet sich durch einen hohen Oxytocin-Spiegel aus, der durch Lovebombing erhöht wird. Das ist also das, was in unserem Körper dafür sorgt, dass wir uns verlieben, dass wir jemanden sympathisch finden und dass wir quasi an seinen Lippen hängen. Durch dieses Lovebombing wird dieser Spiegel noch erhöht. Er bestätigt dem Opfer, dass ihm, wie wunderbar es ist, schickt ihm Liebesbriefe und Liebesgedichte und bombardiert das Opfer unablässig mit Liebesschwingungen. Wenn der Kriminelle das Opfer in diesem Zustand manipuliert hat, kann er anfangen, um Geld zu bitten oder eben um andere Dinge. Wobei er oft plausibel, aber gleichzeitig ungewöhnliche Gründe dafür angibt. Zum Beispiel Unfälle, verlorene Geldbörsen, Bankprobleme, was auch immer. Das Opfer wird ermutigt, die ganze Nacht hindurch Nachrichten zu senden, was zum Schlafentzug führt, der sich auch negativ auf die kognitiven Funktionen auswirkt. Der Täter malt also ein lebhaftes und sehr wirkungsvolles Bild von einem zukünftigen gemeinsamen Leben. Da das Opfer alles glauben will, was der Täter sagt, wird es sehr selektiv denken. Das kennt man einfach aus dem Zustand der Verliebtheit, wo man mit rosaroter Brille ganz viele Dinge gar nicht sehen will oder aufnimmt. Man hat ein selektives Denken auf die tollen Sachen. Und das wird eben durch diesen Mechanismus auch online genauso forciert. Und dadurch hat man die Chance, mit dem Opfer zu spielen und es zu beeinflussen. Das Opfer wird alle Beobachtungen herausfiltern, die in seinem Glauben an die Geschichte seines Liebhabers zuwiderlaufen. Die sieht er gar nicht, die will er auch gar nicht sehen. Aus diesem Grund ist es für wohlmeinende Freunde und Familienmitglieder so schwierig, das Opfer davon zu überzeugen, dass es gerade auf einen Betrüger hereinfällt. Das ist mal Romantikbetrug. Dann gibt es auch noch zum Beispiel Sex und Lügen. Das ist so auch ein großer Teil. Man würde sich wundern, wie oft im Liebesbetrug auch Sex zum Einsatz kommt. Also auch visuelle Anhaltspunkte. Wir hatten es gerade im letzten Podcast. Natürlich wird nicht nur der Kopf angesprochen und das häufig darin befindliche Gehirn, sondern auch der untere Körperteil. Und da ist Männlein und Weiblein auch gleich anfällig für. Also visuelle Anhaltspunkte haben einen starken Einfluss auf das Verhalten und die Opfer neigen dazu, den potenziellen Einfluss auf ihr eigenes Verhalten zu unterschätzen. Sexuelles Verlangen ist ein häufiger, viszeraler Faktor für Opfer von Liebesbetrügern, die oft zu Gesprächen sexueller Natur und Träumen von einer zukünftigen intimen Beziehung verleitet werden. Also ein viszeraler Faktor, dort wird das Innere, medizinisch übersetzt ist es die Eingeweide betreffend, angesprochen. Also man denkt da gar nicht mehr drüber nach, sondern es wird wirklich die Lust, die sexuelle Anziehungskraft angesprochen. Je stärker die Anziehungskraft einer sexuellen Verbindung ist, desto weniger ist sich das Opfer der Unregelmäßigkeiten in der Geschichte des Kriminellen bewusst. Das heißt, auch hier werden Unstimmigkeiten in Geschichten einfach nicht mehr aufgenommen. Und ja, Freunde oder Familie, die dich darauf aufmerksam machen, sagen, hey, da stimmt doch irgendwie was nicht. Das empfindet man als störend, als Neid, als warum gönnen die mir jetzt nicht so einen tollen Kerl oder so eine tolle Frau. Dann gibt es noch den sogenannten ATO-Betrug. Diese Masche beruht auf der Fähigkeit des Betrügers, das Opfer in einem Amygdala-Hijack zu versetzen. Dies ist eine evolutionäre Reaktion auf jede Bedrohung für unsere Sicherheit. Wir sind für diese Reaktion verdrahtet, die auf die Zeit zurückgeht, als wir Bedrohungen, die uns töten könnten, vermeiden mussten. Die Entführung der Amygdala schaltet den präfrontalen Kortex ab, den rationalen, logischen Teil unseres Gehirns, der die Exekutivfunktion darstellt. Dieses führt dazu, dass wir handeln und nicht mehr denken. Das ist mal die Erklärung dafür, wenn wir also in die Situation kommen, dass wir ganz dringend Geld überweisen müssen, weil unser Betrüger uns sagt, er wird verhaftet, er stirbt, er ist geschlagen worden, dann handeln wir nur noch. Wir wollen nur noch helfen, Wir denken nicht mehr darüber nach, dass die Geschichte eigentlich relativ unlogisch ist. Dies hat einen starken Einfluss auf die Bedeutung von Sofortmaßnahmen. Die Angstreaktion auf Nachrichten dieser Art verursacht also diesen Zustand und man bekommt von seinem eigenen Gehirn suggeriert, dass sich alles lohnen wird, was man tut, was man also spontan handelt, das wird sich lohnen. Sobald das Opfer beginnt, beispielsweise Geld zu geben, ist es anfällig für einen weiteren psychologischen Prozess, der als Induktion von Verhaltensbindung bezeichnet wird. Dadurch werden sie stärker motiviert, mehr Geld zu geben, weil sie glauben, dass sie alles zurückbekommen. Die Betrüger fordern das Opfer auf, in kleinen Schritten einzuwilligen, um Vertrauen aufzubauen und die Motivation zu steigern, indem sie sich die Größe des Gewinns vorstellen. Das Opfer fühlt sich verpflichtet, weiterhin Geld zu überweisen. Die Kriminellen sorgen dafür, dass die Geschichte von einem besseren Leben durch die Beziehung oder durch Lottogewinne oder durch Erbschaften anschaulich genug ist, um die Motivation und die falsche Entscheidungsfindung zu verstärken. Wie fühlt es sich an, betrogen zu werden? Das ist einfach jetzt nochmal ein ganz großer Punkt, der mir auch am Herzen liegt. Wir haben schon oft drüber gesprochen, die Opfer schämen sich einfach sehr, gehen nicht an die Öffentlichkeit, weil es ihnen peinlich ist. Sie wollen ihre Geschichten nicht teilen, was dazu führt, dass man diese Scham immer mehr verinnerlicht. Das verstärkt die negativen Auswirkungen der Scham natürlich nochmal, die wiederum Depressionen auslösen können. Häufig sind Rückmeldungen wie, ich komme mir so dumm vor, ich kann nicht glauben, dass ich auf sowas eingefallen bin oder normalerweise bin ich so vorsichtig und eigentlich dachte ich immer, ich wäre schlau genug und ähnliche Gedanken prägen, nachdem man Opfer geworden ist, die eigene Gedankenwelt. Die Opfer empfinden auch einen Mangel an Vertrauen, sowohl in sich selber als auch in die Gesellschaft im Allgemeinen. Sie trauen ihren eigenen Fähigkeiten nicht mehr, Recht von Unrecht oder Gut von Böse zu unterscheiden, was ihr Gefühl der Verwundbarkeit und emotionaler Verletzung noch mehr verstärkt. Deswegen einfach mal der Appell an der Stelle, es ist wirklich wichtig, wenn man Opfer geworden ist, dass man sich auch professionelle Hilfe sucht, beim Psychologen, bei Beratern, um diese Scham und den Kummer zu verarbeiten. Ich habe häufig jetzt schon gelesen und auch gehört, dass wenn man Opfer geworden ist, man ganz, ganz lange braucht und zum Teil das überhaupt nicht mehr in den Griff bekommt, wieder vertrauen zu können und ich sage mal normal durchs Leben gehen zu können und auch normal beispielsweise auf einer Online-Dating-Form agieren zu können, weil dort sind ja nicht nur Verbrecher unterwegs, sondern durchaus auch, weiß ich zum Beispiel von meinem Lebensgefährten, den ich auch online kennengelernt habe, da gibt es auch wirklich liebe Kerle. Deswegen von meiner Seite aus eindringliche Bitte, wenn ihr Opfer geworden seid, lasst euch helfen, lasst euch beraten. Shownotes in diesem Teil gibt es auch noch mal ein paar Links, wo man sich hinwenden kann.
Genau. Was auch wichtig ist, ihr könnt uns auf Instagram folgen, Liebesschwindel im Netz, und könnt uns auch gerne eine Nachricht schicken. Ja, auch wir nehmen uns dem an, helfen euch auch, wenn ihr vielleicht gerade jemand habt und ihr unsicher seid. Da können wir auch schauen und euch unterstützen, darin herauszufinden, ob es denn ein Scammer ist oder nicht. Ansonsten, wie gesagt, stehen wir auch zur Seite und hören euch einfach zu. Vielleicht habt ihr auch eine Geschichte, die wir auch erzählen können, ohne dass wir euch irgendwie benennen. Denn wie gesagt, unser aller wichtigstes Anliegen ist es, da draußen einfach aufzuklären.
Genau so sieht's aus. Für heute bin ich am Ende mit meinen Tipps und meinen Geschichten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, genau wie mir. Und so wie du ausschaust, dir auch.
Genau, war sehr interessant. Vielen, vielen Dank wieder für die neue Geschichte. Wie gesagt, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, folgt uns, gebt uns ein Like, empfehlt uns weiter, diesen Podcast weiter, dass er viral geht und einfach noch viel, viel mehr Menschen da draußen erreichen kann.
Katja, in 2 Wochen hören wir uns wieder, sehen uns wieder. Viele, viele Grüße in den Süden.
Ja, dir viele Grüße nach Hamburg. Bis dann. Ciao. Tschüss.